Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Gleich mehrere Orchester nehmen derzeit schon Anlauf für eine Gesamtaufnahme der Symphonien von Anton Bruckner. Denn Bruckners Geburtstag jährt sich 2024 zum 200. Mal. Die Orchester ergründen mit diesen Aufnahmen auch die Frage, was denn eigentlich so faszinierend ist an diesen klangwuchtigen Konstrukten. Auch der Organist Hans-Jörg Albrecht beschäftigt sich mit dieser Frage, aber er wählt dafür einen anderen Ansatz. Er spielt Bruckners Symphonien auf der Orgel und macht damit die Verbindung zwischen dem Organisten Bruckner und seinen Symphonien stark. Mitte Juli ist die vierte, die romantische Symphonie mit Hans-Jörg Albrecht beim Label Oehms erschienen und ich habe das zum Anlass genommen, um mit dem Organisten über sein Projekt und auch seine Erkenntnisse aus dem Experiment zu sprechen. Wir haben uns in München zum Gespräch getroffen und meine erste Frage an ihn war, in welcher Beziehung stehen die Sinfonien zur Orgel? Inwieweit blinzelt der Organist Bruckner in seinen Sinfonien durch?
Der Organist Bruckner blinzelt natürlich an allen Stellen durch, die irgendwo in diesem großen Finale, wo große Klangströme einfach da sind. Er blinzelt durch an allen choralartigen Dingen. Er blinzelt permanent durch bei Überleitungen, die Bruckner einfach aus der Kirchenmusik übernommen hat, wenn er moduliert. Das ist ja nicht eine klassische Modulation im Beethoven-Sinne, sondern Bruckner geht einen ganz eigenen Weg. Und da merkt man, wie stark er von der Orgel einfach herkommt. Er blinzelt durch, wenn er bruchstückhaft, vor allen Dingen mit den Akustiken der großen Kathedralräume spielt, wenn einfach eine Generalpause ist, was vor ihm so niemand gemacht hat. Und interessanterweise komme ich seit Beginn des Projektes immer mehr dahin, dass ich mich frage, was ist das eigentlich für ein crazy Typ gewesen? Jetzt durch das Selbstlernen müssen dieser ganzen Partie, ich muss ja quasi jede Symphonie wirklich 1:1 mit 2 Händen, 2 Füßen einfach spielen. Aber ich komme natürlich noch tiefer in diese universale Kompositionswerkstatt rein. Und da ist wirklich phänomenal, wie er mit Pattern arbeitet. Ich hab mal gehört, dass Bruckner, bevor er anfing zu komponieren, quasi einen Architekturplan eines kompletten Satzes oder sogar der jeweiligen Sinfonie fertig gehabt haben muss. Also das heißt, da viertaktige Phase, da viertaktige, dann kommen 8 Takte, dann kommt plus 2, dann kommen mal 3 Takte, Generalpause und hinterher hat er es mit Musik ausgefüllt. Es ist eigentlich unvorstellbar. Das ist so, als ob man auf dem Reißbrett irgendwie Wege einzeichnet oder da soll eine Treppe hinkommen, aber aus welchem Material ich sie dann baue, ob ich Balken setze, wo, wie, was, das muss dann hinterher entschieden werden. Und Bruckner hat sich ja extrem viel Zeit genommen und auch zu sehen, wie er Pattern entwirft, die in dieser Art dann später Stravinsky übernimmt oder was bis Steve Reich, Phil Glass geht und das kurz nach Schubert. Es ist einfach total verrückt.
Ja, das ist Wahnsinn, das stimmt.
Und ich merke auch die Orgel, ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen die 5. in Zürich gespielt und man kann natürlich mit einer Orgel in gewisser Weise ein jegliches großes Symphonieorchester an die Wand nageln. Was die Lautstärke anbelangt, ich merke aber auch, gerade in diesen Schlüssen, also sagen wir mal so eine Abrundung eines ersten Satzes und die letzten 20, 30, 40 Takte oder am Ende eines Finales, es wird immer größer im Orchester, ist es natürlich beeindruckend. Im Orchester habe ich aber nur Kontrabässe und die Bassposaune, das heißt die 16-Fußlage. Bei der Orgel habe ich noch die 32-Fußlage. Viel mehr Zungenstimmen durch die Mixturen. Es wird immer größer. Es ist für Menschen zum Teil ganz schwer auszuhalten, wenn die Orchesterfassung kennen, weil ein Orchester atmet. Eine Orgel kann dann irgendwo nicht mehr atmen. Und Orgel bleibt dann irgendwo eindimensional. Und da ist es spannend, da habe ich mich auch mit Christian Thielemann ein paar Mal ausgetauscht, dass dieses Projekt dann doch auch eine Seite von Bruckner beleuchtet, die so bisher nicht beleuchtet worden ist.
Thank you.
In der Projektbeschreibung gehen Sie auch darauf ein, dass es ja nur wenig Orgelliteratur von Bruckner gibt. Also dieser bedeutende Organist hat wenig für die Orgel hinterlassen. Ja, ein paar Stückchen. Ja. Ist das also auch ein bisschen ein Versuch, sich durch die Hintertür doch noch eben Orgelliteratur von Bruckner zu beschaffen? Oder taugen die Sinfonien dann dafür wiederum doch nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja in der Projektbeschreibung auch geschrieben, dass es mir schon darum geht, zu zeigen, dass A. Bruckner zwischen Bach und Messiaen als wirklich gläubiger Komponist im Orchesterbereich etwas geschaffen hat, was er ansonsten mit Vokal- und Orchesterdingen geschaffen hat. Gut, Bruckner hat keine Oper geschrieben. Bach hat, wenn man so will, zwei Opern mit Johannes- und Matthäus-Passionen hinterlassen. Messiaen hat alles geschrieben. Mir geht es darum zu zeigen, Bruckner ist mit dem, was er macht, immer auf der Spitze. Es gibt ja jetzt verschiedene Ausgaben bis 2024. Unter anderem bringt der Merseburger Verlag alle Sinfonien als Orgeltranskriptionen heraus. Erwin Horn hat mir speziell die 0. bis zur 3. handschriftlich vermacht, hat sie extra für mich für dieses Projekt neu angefertigt. Wir sind am Schauen, wo sie veröffentlicht werden können, ob sie überhaupt veröffentlicht werden. Aber selbst die 5., die jetzt von Horn beim Butz Verlag rausgekommen ist, es ist die Frage, wer sich das draufdrückt. Wenn man Liszt, ist klar, Liszt und Reger im deutschen Bereich oder Guillemont, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, das üben die Kollegen. Bei Bruckner geht es mir darum zu zeigen, er kann genau das, was eigentlich noch fehlt. Ich meine, die 6 Mendelssohn-Sonaten, es ist tolle Musik, aber kommt meines Erachtens nur in Einzelsätzen an die Qualität der Sinfonien und der Klavier- und der Kammermusik ran und auch an den Elias. Liszt macht eine ganze Revolution mit seinen zumindest 3 großen Orgelwerken und das war's aber dann auch schon im deutschen Bereich. Reger eigentlich unspielbar, dann erst viele Jahre später und dazwischen fehlt etwas, was die Franzosen abdecken.
Sie kombinieren die Bruckner-Sinfonien pro CD mit einem anderen Bruckner-Werk und einer modernen Komposition. Und im Fall der von Volume 4 ist noch der Abendzauber drauf. Das ist ein Stück für Männerstimme, Solo, Chor und 4 Hörner, also auch eine ungewöhnliche
Besetzung. Sogar ein Jodlerchor, ein Fernchor.
Ja, sogar das. Und das transferieren Sie dann auf die Orgel. Warum haben Sie sich ausgerechnet dafür entschieden, als Kombination zur romantischen?
Weil ich in einem sehr klugen Buch über Bruckner gelesen habe, dass ich kannte das Stück nicht, dass dieses Stück etwas ist, was vom Bruckners Geist am nächsten an diesem romantischen Naturideal dran ist. Also speziell im Anfang der 4. Kommt ja quasi die Stadt schläft und das Horn ruft, das ist sehr mittelalterlich gedacht, obwohl Bruckner ja keine programmatischen Texte verfasst hat, wie zum Beispiel Berlioz oder Liszt oder Wagner. Der 3. Satz, dieses Jagdscherzo, wo man wirklich die Jagd einfach fast plastisch vor Augen als Bild sieht, ist ja auch sehr der Natur geschuldet. Und dieser Abendzauber, ja, vielleicht am Fuschelsee oder Bruckner hat irgendwie einen netten Abend gehabt und sitzt da irgendwie, die Sterne blinken und der Mond ist da und man hört das Schilf rauschen und es ist einfach eine irre Naturschilderung. Ich meine, wenn Strauss später seine Alpensinfonie schreibt, dann ist das klar. Also er schreibt einfach Naturmusik. Bruckner hat mit diesem Stück etwas geschrieben, wo er diesem romantischen Naturideal eigentlich am nächsten kam, auch diesem Klangzauber. Und als ich mir dann dieses Stück angehört habe, dachte ich, das werde ich einfach auf die Orgel bringen, damit es einfach wie ein Spiegel dazu ist.
über das Bruckner-Fenster wollen wir jetzt auch noch konkreter sprechen. Also das ist ein neu komponiertes Stück von Komponisten oder Komponistinnen, was sie in Auftrag gegeben haben, jeweils dann passend, oder ja, das ist die Frage, ob passend zu der Symphonie, aber jedenfalls, es wird gepaart mit einer Symphonie. Und was ist jeweils der Wunsch, mit dem sie an die KomponistInnen herantreten? Was wollen sie von denen?
Ich wollte von denen ein Spiegel zu Bruckner, grundsätzlich, so nach dem Ausspruch Wagners Kinder schafft Neues. Ich finde es grundsätzlich wahnsinnig spannend, in unserer heutigen Zeit einfach immer wieder Dinge neu anzugehen. Als die Anfrage kam, da habe ich ziemlich lange drüber nachgedacht. Ich dachte, ja, es ist viel Arbeit, allein die Sinfonien aufzunehmen, aber irgendwie reichte mir das nicht. Und dachte, wir sind nicht im 19. Jahrhundert. Natürlich kann ich eine restaurative CD aufnehmen. Ich hätte sogar an Bruckner Originalinstrumente gehen können. Ich hätte jetzt sagen können, ich nehme nur in St. Florian auf. Aber selbst da ist ja die Orgel, so wie sie heute ist, ist sie weit von dem entfernt, was Bruckner kannte. Das heißt, das originale Instrument, wo man diese Sinfonien einspielen kann, gibt es nicht. Und diese kleinen Barockorgeln, an denen er irgendwie tätig war, das kann man vergessen. Und da habe ich gedacht, einfach, wenn ich schon die Sinfonien aufnehme, dann doch einfach, wenn wir im 21. Jahrhundert sind, 10 oder 11 neue Blicke von unterschiedlichen Leuten. Und zum Beispiel David Matthews hat wirklich sich auf Motive aus dem zweiten Satz, der zweiten, für das Londoner Bruckner-Fenster beschränkt. Der Oskar Jockel hat für Linz zum Beispiel eine unglaubliche Idee, was aber auch der Tonmeister meinte, echt genial. Er hat sich einfach nur eine Sequenz herausgepickt, eine Sequenztechnik, Sequenzierung, mit der Bruckner ja takteweise füllt, wo er von einer Tonart zur nächsten kommt, meistens absteigend. Und Jockel hat es entwickelt, es geht quasi los wie Sonnenaufgang in Straußens Alpensinfonie mit einem tiefen Bass. Und mit jedem Akkord verändert sich etwas. Es ist eigentlich nur originales Bruckner-Material, es kommen aber Clustertöne dazu, die vielleicht kurz stören, aber sie wirken nicht wie ein modernes Stück, sondern es wirkt eigentlich, als ob Bruckner irgendwie ein bisschen unter Alkoholeinfluss etwas schreibt. Es baut sich immer mehr auf, ist in der Mitte wirklich beim absoluten Tutti der Orgel. Die Orgeln werden damit wirklich auf Leib und Seele getestet, also ob auch der Wind hält. Und dann nimmt das Ganze wieder ab und endet quasi beim Sonnenuntergang. Und es ist wie eine Alpenbesteigung. Und das sind auch allein zu sehen, wie Leute so ganz unterschiedlich rangehen, wie halt keiner vom anderen weiß, was der andere schreibt. Bei Philipp Mainz jetzt in Wien habe ich Glockenspiel am Anfang und am Ende mit dazu genommen und es erinnert dann fast an Orchesterszenen im Wozzeck. Und man kann natürlich diese ganzen Mischstimmen, sogenannte Aliquotstimmen, also wirklich ausfahren, man kann ein wirklich modernes Klangtableau entfalten. Man merkt aber, es ist bei allen irgendwo aus der Tradition kommend und ich habe auch gesagt, sie sollen alle komplett frei schreiben. Sie sollen unabhängig von Schwierigkeiten, sie sollen sich komplett frei fühlen. Ich mache das dann irgendwie gangbar.
Sie sind für jede Aufnahme an einer anderen Orgel. Sie haben das gerade gesagt, Sie könnten es auch an einer machen, haben sich aber dagegen entschieden und ich wüsste gerne warum. Also was ist der Grund, dass Sie jede Symphonie an einer anderen Orgel und auch fast immer in einer anderen Stadt spielen?
Um diesen europäischen Reiseweg Bruckners mal ein bisschen nachzuzeichnen. Wir wissen ja, Bruckner, kleinste Verhältnisse, auf dem Dorf geboren, in St. Florian groß geworden und dann ging es nach Linz und dann ging es nach Wien. Was viele Leute nicht wissen, dass er natürlich, als er Organist war, einfach dadurch europaweit gefragt war. Das ist natürlich kein Gefragtsein im heutigen Sinne, dass man eine Agentur hat und wird irgendwie gebucht, sondern zum Beispiel ist er nach Nancy gekommen, weil das österreichische Kaiserhaus mit Frankreich sehr eng verbandelt war und der österreichische Kaiser hatte für eine neue Kirche in Nancy sehr viel Geld gegeben. Und Bruckner musste sich quasi bewerben und er war damit der erste deutschsprachige Organist und Künstler, der nach Frankreich eingeladen wurde. Von Nancy ging es dann nach Paris und bei den Gebrüdern Merklin, die gerade eine große Orgel eben für Nancy gebaut hatten, war er in der Werkstatt und hat dann in Notre-Dame gespielt, hat in Saint-Sulpice und Saint-Trinité gespielt. Das sind natürlich die großen heiligen Tempel, wo wirklich die große Garde der französischen Komponisten einfach tätig war. Und die saßen dann auch alle bei ihm im Konzert in Notre-Dame. Wer weiß denn, dass Bruckner in London war? Wer weiß, dass Bruckner oft in Berlin war? So, und das will ich einfach nachzeichnen. Das wirkt jetzt so, als ob ich dieses Projekt für Orgelfreaks mache. Ist es aber überhaupt nicht. Aber um Bruckner auch mal aus dieser Dorfecke rauszuholen. Ich selber komme aus einem kleinen Erzgebirgsdorf und reise aber extrem viel und finde es auch wahnsinnig spannend, einfach zu sehen, wie Bruckner sich vielleicht auch durch diese Reiserei ein bisschen verändert hat. Weil man verändert sich ja schon, wenn man reist. Allerdings auf der anderen Seite auch zu sehen, wie unbeholfen und trottelig er ist. Er ist in diesem großen, mondänen London, er ist in diesem großen, mondänen Paris, kommt mit allen möglichen Leuten zusammen und er schreibt im Dialekt nach Hause, wie die Madeln so schön waren und ja, er hätte, was weiß ich, für großes Aufsehen gesorgt. Und natürlich hätte ich auch viel gelesen über Bruckner, wenn ich es an einem Instrument eingespielt hätte. Aber allein, dass, wenn man nach London fährt und weiß, dass man in London, klar, in Westminster Cathedral hat er nicht gespielt, aber es ist eine dieser großen Orgeln aus diesem spätromantischen Denken heraus. Und zu wissen, Bruckner war in dieser Stadt, irgendwie verändert das. Und ich meine, ich mache es mir natürlich mit dieser Art des Projektes auch viel, viel schwerer, weil die Logistik viel größer ist. Ich muss quasi jeden Ort mir lange erringen. Es ist ja nicht so, dass man dort einfach anruft und sagt, ich möchte bei euch jetzt aufnehmen. Man wartet wochenlang auf Antworten, man ist auf öffnende Türen, öffnende Hände oder helfende Hände angewiesen. Aber das, finde ich, ist auch irgendwo spannend, weil man so eine, auch über die Jahre jetzt bis 24, es ist ja doch ein längerer Weg, einfach sehr intensiv mit diesem Projekt verbunden ist.
Ein großes Projekt mit Tücken und Herausforderungen und aber auch mit vielen Erkenntnistürchen, die aufgehen können. Der Organist Hans-Jörg Albrecht sprach hier über sein Bruckner-Projekt. Bis 2024 wird er alle Bruckner-Symphonien in Transkriptionen für Orgel aufgenommen haben. Derzeit ist er bei der Nummer 4 angelangt, der romantischen. Diese CD ist vor kurzem bei Oehms erschienen. Während unseres Gesprächs konnten Sie schon kurze Ausschnitte aus dieser CD hören, einmal aus dem Finalsatz der vierten, aus dem Abendzauber von Bruckner und das dritte stammte vom neu komponierten Bruckner-Fenster von Philipp Mainz.